Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu unserem Podcast EVO Nah. Heute ist ein ganz besonderer Gast am Start. Wir begrüßen Barbara Klein. Herzlich willkommen, Barbara. Wie geht es dir?
Dankeschön, mir geht es sehr gut und ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut.
Ja, fantastisch. Ich fühle mich auch ganz besonders heute. Ich weiß auch nicht, warum. Es muss an dir liegen. Ja. Barbara Klein ist wahrscheinlich die bekannteste Persönlichkeit in Stadt und Kreis Offenbach. Sie genießt größten Respekt, wo immer sie auftritt. Der Applaus ist jedenfalls riesig. Das wollen wir heute ein wenig näher ergründen. Barbara Klein ist nicht nur Ehrenpräsidentin und Grande Dame des OFC, sie ist auch seit vielen Jahren treue Freundin der EVO. Aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Weder um den OFC noch näher um die EVO. Es geht um Barbara Klein selbst. Vor einigen Wochen hatten wir beim traditionellen Schnitzelessen im EVO-Casino uns getroffen und dabei ist das Gespräch auf ihr Leben gekommen, was sehr spannend war. Und dieses Gespräch wollen wir heute vertiefen. Und wir bedanken uns bei Barbara Klein, dass sie dazu bereit ist. Barbara, wir kennen uns seit so vielen Jahren. Immer bist du pünktlich, wie aus dem Ei gepellt, freundlich und den Menschen zugewandt. Also irgendwie sympathisch preußisch. Bist du so von deinen Eltern erzogen worden?
Das ist richtig, was du sagst. Als erstes möchte ich sagen, ja, ich begleite die EVO mit meinem Mann Waldemar Klein schon seit, ich würde sagen, 20, 21 Jahren. Und die Erziehung im Elternhaus war sehr, sehr streng und es ging alles, also Disziplin, Ordnung, Höflichkeit, das gehörte bei uns so zum Alltag. Und ich denke, natürlich, wenn man jung ist, mag man das nicht so gerne, dann sagt man, oh, schon wieder wird gemeckert oder was haben die Eltern denn schon wieder, setz dich gerade, Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch und man steht, wenn Erwachsene sich unterhalten, hat man nicht dazwischen zu sprechen. Also ich würde sagen, ich bin eine ganz andere Generation, wo noch Zucht und Ordnung herrscht, wenn ich das vergesse. Gleich zu den heutigen Generationen. Alles hat seine Zeit.
Mhm. Wie war das zu Hause da? Wart ihr ein bürgerlicher Haushalt? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir waren eigentlich ein typischer bürgerlicher Haushalt. Ich habe noch zwei Geschwister, also Elternpaar, Mutter und Vater und noch zwei Geschwister. Ich bin von drei Kindern die Jüngste, also das Nesthäkchen, wurde auch immer Kleine genannt, weil ich halt Nachzügler? Meine Schwester ist 10 Jahre älter und mein Bruder 6 Jahre älter, also ich kam dann als Letzte da nochmal angedackelt und bin im Luftschutzkeller geboren. Viele wissen gar nicht, was das ist oder wie das Erlebnis war und mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft und als er kam, war ich schon auf der Welt. Also dann, wie ich dann etwas älter wurde, habe ich erstmal erkannt, dass ich einen Vater habe und der dann auch sehr streng mit uns allen umgegangen ist.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Wiesbaden, bin aber in Thüringen geboren. Meine Mutter ist mit uns Kindern, musste sie flüchten und ist dann in Wiesbaden gelandet bei einer guten Bekannten, die also, sagen wir mal, eine Freundin des Hauses war, aber schon von Großelternseite her und die hat uns dann aufgenommen. Das war in Wiesbaden-Biebrich und als mein Vater aus der russischen Kriegsgefangenschaft kam, sind wir dann nach Wiesbaden in die Stadt reingezogen.
Wann kam er denn zurück?
Ja, ich weiß das. Das war im Sommer 1946.
Also zum Glück nicht so wahnsinnig lange. Nein. Es gab ja sehr viele, die erst viele, viele Jahre später gekommen sind oder gar nicht mehr. Und dann bist du in Wiesbaden groß geworden.
Ich bin in Wiesbaden groß geworden, deswegen sage ich immer, ich fühle mich in Wiesbaden geborgen und aufgehoben. Und es ist meine Heimatstadt, logischerweise, wenn man in dem Alter da groß wird, die Schule geht, viele Freunde hat. Und Wiesbaden ist ja nun mal eine große, sagen wir mal, Beamtenkur und Beamtenstadt, wie man immer gesagt hat, das ist für meine Begriffe heute noch. Natürlich, wenn ich mich so zurückerinnere, als ich so 16, 17 war, war noch natürlich viel kaputt gewesen, aber es war, hat ein anderes Niveau als heute. Aber ich glaube, das ist in allen Städten der Welt so mittlerweile.
Mhm. Dann deine Schulzeit. Was hast du gemacht? Abitur oder wie ging es dann weiter?
Also die normale Grundschule, das war ganz klar. Und dann wollte ich nur mittlere Reife machen. Da hatten meine Eltern aber drauf bestanden, dass ich also das noch dranhänge, hinterher das Abitur mache. Das habe ich dann gemacht. Dann war es natürlich so, was machst du dann nach dem Abitur? Weil in den Ferien habe ich immer gearbeitet, irgendwo etwas gemacht, um das Taschengeld zu verdienen. Und dann wollte ich unbedingt ins Hotelfach. Hotel war für mich der Traum, entweder Lufthansa. Lufthansa war ich zu klein mit 1,72 Meter. Damals war das
tatsächlich,
so. Ja, damals war das so, da musstest du 1,74 Meter sein. Also die 2 Zentimeter haben gefehlt. Und dann habe ich als Alternative gesagt, mache ich Hotelfach. Konnten mir es meine Eltern ermöglichen, dass ich die Aufnahmeprüfung machen konnte. Habe ich auch gemacht und bestanden. Das war dann im April.
Aber auch nicht so selbstverständlich mit dem Abitur. Ja, also ich kenne auch noch jetzt aus den frühen 80er Jahren, auch das Mädchen, das braucht kein Abitur, die heiratet ja eh.
Ne? Ja, nein, meine Eltern oder unsere Eltern legten immer großen Wert drauf, dass wir Bildung haben, dass wir kulturell interessiert sind. Und die haben immer gesagt, das, was wir euch mitgeben können, ist die Basis für euer ganzes Leben.
Ja. So. Das ist wahr. Glück gehabt, würde ich sagen. Ja,
hatte
toll.
Ich auch Glück gehabt und es war wirklich ein sehr strenges Elternhaus. Meine Mutter, wenn irgendwas war, oder mein Vater, die haben nur uns angeguckt, uns Kinder, und da wussten wir, da war irgendetwas nicht richtig, und dann wurde aber direkt man korrigiert.
Mhm. Anders formuliert, gibt es irgendwelche Instrumente, die du nicht spielst?
Ja, ich spiele kein Klavier, keine Geige, kein gar nichts. Also musikalisch nicht.
Obwohl, echt? Aha, okay.
Nein, also das ist nun mal so, weil das war nicht. Wir in der Familie wurde halt Schach gespielt. Mhm. Wir sind kulturell, wir sind sehr schon relativ in jungen Jahren in Wiesbaden ins Theater gegangen, natürlich Kindervorstellungen oder wenn im Kurhauspark irgendetwas war, in dieser Muschel, in dieser traumhaft schönen Muschel, wie man dann auf den weißen Stühlen so ganz edel immer saß. Es war immer ein Highlight für uns Kinder, speziell aber für mich, dass wir da hingegangen sind, sonntags morgens, so Art Matinee, und da sind wir Kinder an die klassische Musik herangeführt worden, und das ist etwas, was ich heute nach wie vor liebe, also nicht nur meine Offenbacher Kickers oder unsere Offenbacher Kickers, sondern auch den Ausgleich. Und das war ja mit meinem Mann Waldemar Klein genauso.
Für Sport hattest du dich aber damals gar nicht interessiert, oder es war nicht deine Baustelle?
Meine Baustelle war es nur bedingt. Da ich ja in Wiesbaden aufgewachsen bin, gab es ja diesen tollen Tennisverein, der war in Wiesbaden-Nerotal, da war ich Ballmädchen, weil das fand ich immer toll, die alle in weiß gekleidet mit Faltenröckchen, und das fand ich auch toll. Und dann habe ich dann immer Ballmädchen gemacht, um mir da auch etwas dazu zu verdienen, durfte auch hin und wieder mal einen Schläger schwingen. Und da bin ich aber dann ganz von abgekommen und habe Feldhockey gespielt. Waren aber meine Eltern dann dagegen, weil ich immer blitzeblau war. Also die Beine waren durchs Fallen, hatte ich immer offene Stellen und blaue Beine, weil du hast ja einen Schwung, und der geht ja automatisch, bekommst du vom anderen auch etwas ab. Und das sah nicht, hat meine Mutter gesagt, Schluss aus, du bist ein Mädchen und kein Bub.
Was hast du damals so gelesen mit 15, 16? Gab es da schon die hohe Literatur, keine Ahnung, Tolstoi?
Tolstoi habe ich angefangen. Ja, Rilke habe ich sehr gerne gelesen. Also Rilke ist etwas, was mir eigentlich auch liegt. Dann habe ich immer versucht, so Biografien zu lesen. Die liegen mir, weil ich immer sage, immer, da konnte man lesen oder erkennen, was die Menschen alle erlebt haben in den Jugendjahren. Das waren ja alles Bücher aus einer Zeit, wo die Menschen, sagen wir mal, relativ arm oder spartanisch gelebt haben. Und dann, wie sie hineingewachsen sind, entweder sie wurden Journalisten oder in der Politik. Und diese Dinge haben mich immer fasziniert. Und Psychologie haben mich beide sehr interessiert.
Welchen Beruf hatte denn dein Vater?
Mein Vater war Kunstschlosser. Der war also, als er nicht im Krieg war, war er selbstständig gewesen, hat eine sehr große Kunstschlosserei gehabt. Und dann hinterher, als er aus der Kriegsgefangenschaft kam, war er nicht der gesündeste, hatte mit Bronchialasthma sehr stark zu tun, hat dann bei der Firma Albert, Chemische Werke Albert in Wiesbaden-Biebrich gearbeitet, was dann von Kalle übernommen wurde in leitender Position.
Also du bist jetzt auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden, sondern du musstest auch immer mithelfen, dir selbst dein Geld verdienen von Anfang an.
Bei uns war immer das Motto, Händearbeit schändet nicht, ganz egal, was du machst. Es gibt Wasser und Seife, und wenn du musst was arbeiten und musst was machen, das kommt mir eigentlich heute alles zugute.
Aber man hat dich nicht in den Haushalt gesteckt, kochen und so weiter und so fort, ein Bügel, sondern musstest auch raus und dann deine Frau stehen.
Ja, ich musste raus, ich musste auch in den Ferien oder wenn in der Schulzeit in den Ferien oder dann in der Übergangszeit von der Hotelfachschule, wo ich ja unbedingt hin wollte, bis September, hat mein Vater dann meine Eltern gesagt, das gibt es nicht anders. Du gehst arbeiten, ein halbes Jahr darum lungern, so wurde dann es auch dann gesprochen, gibt es nicht. Also dann zu der Zeit war ja auch eine Zeit gewesen, wenn man sich überlegt, 1959, 60 hat man ja überall einen Job bekommen oder wie man so eine Arbeit bekommen.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Also du bist eine Frau, für die Chillen noch ein Fremdwort gewesen
ist. So ist das.
Das gab es damals nicht. Jedenfalls nicht bei euch zu Hause.
Nein, überhaupt ja. nicht. Ja, so Fremdworte, bei uns wurde deutsche Sprache wirklich richtig gesprochen. Mhm. Und wir mussten auch immer richtig, also nicht hessisch sprechen. Das war mein Vater, gesagt, das gibt es nicht. Du kannst hessisch sprechen, wenn du mit deinen Freundinnen zusammen bist oder so, mal spaßhalber. Aber am Tisch wird Hochdeutsch gesprochen.
Mhm. Habt ihr auch Urlaube miteinander gemacht? Ja. Größere, so Kunstreisen, keine Ahnung?
Nein, weniger Kunstreisen, aber mein Vater hatte damals einen VW Käfer gehabt. Da wurden wir Kinder 3, wie das damals zu der Zeit so war. Wie,
also heute wäre das völlig unmöglich. 3 Kinder und dann noch Gepäck und vorne die Eltern und dann VW. Mit dem Käfer.
Ja. VW Käfer. Ne, aber das ging alles. Komischerweise, es ging alles. Und dann ist in Spessart gefahren worden oder die größte Reise war halt nach Italien beziehungsweise nach Südtirol, nach Meran, das träumt mir also heute noch immer. Ich bin ja später mit meinen Eltern auch immer noch nach Meran gefahren, weil ich Südtirol liebe, speziell im September, Oktober, wenn die Äpfel so dick rot am Baum hängen, die Zwergeogen, du kannst sie dir nehmen und greifen. Und da haben wir immer in einem Bauernhof gewohnt, der später dann ein sehr großes Hotel wurde.
Ja, Südtirol, da sind auch die Berge angemalt und der Himmel und alles ist perfekt immer und wunderschön.
Ja, traumhaft.
Beste Gegend überhaupt.
Genau. Ja. Du über den Rechenbach, man muss sich überlegen, 5 Personen im Käfer über den Rechenpass drüber.
Ja, mit 34 PS, sie hatte ja nicht mehr. Ja.
Mehr war es ja nicht. Und dann mit Zwischengas, ne? Das waren ja alles die Autos. Nicht, oder war es, ein Schok gab es ja da noch. Ja, und genau. Benzin musste, der Restbenzin muss man das Häkchen unten rum machen. Ich habe später dann, als ich Geld verdient habe, so auch eingefahren, aber nur mit 30 PS. Mein Traumauto würde ich heute sofort wieder nehmen.
Cabrio?
Ja, es war ein weißer. Ein weißes. Es war innen schwarz und ich hatte immer eine Dose Öl im Auto und eine, damals gab es ja Strümpfe, das wissen Sie ja alle, oder weißt du ja auch von deinen Eltern, Strümpfe und keine Strumpfhose, weil der Keilriemen beim VW immer abgesprungen ist und kaputt war und hat mein Vater gesagt, so, die Strümpfe wurden also nicht aufgefädelt, die Laufmaschen, sondern ich bekam gelehrt, wie man das knotet, wie man es drumherum macht, damit ich wieder vorankam bis zur nächsten Tankstelle.
Du bist also praxisgeeignet und kommst überall durch. Das war mir schon klar.
Okay, Schule, Elternhaus, Ausbildung. Wo hast du angefangen? Was hast du gemacht?
Ich habe dann, bin natürlich nicht auf die Hotelfachschule, weil ich dieses halbe Jahr bei der Firma Roter Print in Wiesbaden gearbeitet habe. Die Firma Roter Print ist heute kein Begriff mehr. Die haben kleinen Offset-Druckmaschinen in Berlin, Wedding hergestellt. Das war ein Riesenunternehmen, international. Habe eine Dépendance in Wiesbaden in der Holzstraße aufgemacht und da habe ich mich damals vorgestellt bei einem Herrn Wolf, ein großer, so wie unser Herr Dr. Meyer, so ein großer, kräftiger Mann und ich dann im dunkelblauen Faltenrock mit Kniestrümpfen mich da vorgestellt.
Also heute du sahst sehr brav aus, wolltest du sagen.
Ich sah sehr brav, ja, aber das war damals so, da hat sich überhaupt keiner was vorschön angeklopft. Guten Tag, mein Name ist und ich möchte mich gern vorstellen und hätte Interesse und da durfte ich alles machen. Er muss ganz ehrlich sagen, der Wolf hatte Narren an mir gefressen. Warum, weiß ich auch nicht, aber er hatte selbst, das Ehepaar hatte keine Kinder und vielleicht war es so ein Kindersatz und in dem Unternehmen musste ich alles machen. Also vom Empfang vorne, vom Pförtner, die gab es ja noch Pförtner, wie hier bei der EVO auch, da musste man weiße Blusen, dunklen Rock anhaben. Hier die EVO hat immer schöne weiße Hemden, was ich immer so geliebt habe mit den schwarzen Hosen hier der Pförtner. Und diese Dinge, das lernte ich alles. Ich lernte alles. Ich habe Fernschreiben machen müssen, die Riesenkästen mit Lochstreifen, das kann sich ja heute keiner vorstellen. Das war ja ein Raum, da stand ein Riesenapparat drin und dann hast du den mit Lochstreifen geschrieben und dann hast du es nachgelesen. Wenn du einen Fehler drin hast, hast du einen Lochstreifen auseinandergeschnitten, wieder neu zusammengeklebt und das korrigiert. Darf man heute gar nicht erzählen, die Sachen, was ist das für Nostalgie? Aber das war sagenhaft. Ja, ich konnte Steno, weil ich das auch in der Schule gelernt habe.
Schreibmaschine dann auch, klar.
Ja, eine Triumph-Schreibmaschine.
Sehr gut. Also mechanisch natürlich. Mechanisch es gab ja nichts anderes.
Ich habe noch eine zu Hause. Als Erinnerung steht irgendwo in der Ecke.
Das heißt, du hast dann alle Positionen in diesem Unternehmen mal kennengelernt?
Ich habe das alles kennengelernt und gemacht auch und musste es auch machen und wurde dann bei der Industrie- und Handelskammer angemeldet als Anlernling. Das war damals ganz, ganz neu nach dem Krieg, dass man also keine 3 Jahre Lehre macht, 3,5 Jahre Lehre war das, sondern man konnte als Anlernling, da ich ja Abitur hatte.
Anlernling, habe ich das richtig verstanden?
Anlernling.
Ah ja, okay.
Der Lehrling wurde angelernt, mit anderen Worten, ne? Und das habe ich dann gemacht, habe da auch eine Prüfung abgelegt bei der Industrie- und Handelskammer und bin dann in dem Unternehmen geblieben. 7 Jahre. Oder 8 Jahre.
Also quasi aus dem Praktikum direkt rein in den Job. Ja, wenn es optimal läuft, dann ist das so. Ne?
Ja, und darf man nicht passt, ja, man darf nicht vergessen, ich habe damals für die Zeit habe ich schon relativ viel Geld verdient. Und einen Feierabend in dem Sinne gab es auch nie. Ich war morgens mit die erste und abends mit die letzte.
Also auch da preußische Tugenden, Eifer.
Eifer, gehörte dazu.
Disziplin.
Ja, gehörte. Dann habe ich mich nebenbei noch weitergebildet, habe Stenografie gelernt, da habe ich dann noch weiter ein bisschen mich vervollständigt, weil ich das toll fand, wenn einer da vorne eine Rede gehalten hat, Protokoll zu führen, kam mir natürlich im späteren Leben sehr zugute. Und das Abschreiben dürfen auf der Zack-Zack-Schreibmaschine, nicht wie heute. Und in dem Unternehmen bekam ich damals die erste Kugelkopfmaschine von IBM. Die war rot. Rot, mit der Kugelkopf dröhte sich ja. Mit einem Korrekturband drin. So, und dann hast du ja, hast ja einen Brief geschrieben mit 5, 6, 7 Durchschlägen, dieses dünne, feine Papier mit dem Blaupapier. So, das war das. Und wer hat es dich verschrieben?
Was hast du denn dann nach der Ausbildung gemacht? Warst du dann Assistenz oder wie
kann man das? Ja, ich war, wie heute würde man sagen, Assistenz der Geschäftsleitung, würde man heute vornehmerweise sagen. Früher hieß es meine rechte Hand oder das Mädchen für alles. Ich war immer so ein Mädchen für alles.
Aber bei der Assistenz ist es dir dann irgendwie nicht geblieben, kann das sein? Nee,
das ist nicht, da ist überhaupt nicht geblieben, das fand ich nicht gut. Ja. Ich habe dann Vertreter ausgebildet, weil ich da auch einen Kurs mit belegt hatte, wie mir das hat das Unternehmen mir ermöglicht. Da habe ich Außendienstmitarbeiter, sagt man ja, habe ich dann ausgebildet, dieses Produkt, diese Andruckmaschine, diese Büro, also war ja eine kleine Andruckmaschine, verkauft haben, durfte mit auf die Truba fahren oder Hannover auf die Messe fahren, um da Erfahrungen zu sammeln, auf was man achten muss und so. Das war immer sehr interessant. Aber immer nur für 1 oder 2 Tage, dann mit dem Zug wieder schön zurück. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir dann auch nicht ganz gereicht. Dann wollte ich also auch noch weiter und dann bin ich dann abgeworben worden, muss ich dann auch dazu sagen, von einer Firma Industriedienst. Die haben noch Klischeedruck gemacht, also ganz wieder mal was ganz anderes, lehnte sich wohl an das andere an. Da war ein Herr Rauleder, der hatte eine Frau, der war eine geborene Klingspor. Das gibt es in der Assoziation Klingspor-Museum in Offenbach.
Klar. Da kam ich her. Der erste Kontakt nach Offenbach.
Das sozusagen war der erste Kontakt nach Offenbach. Da habe ich also dadurch habe ich das Klingspor-Museum auch kennengelernt. In diese Kunstphase auch sehr schnell relativ reingewachsen. Muss sagen, die Firma Industriedienst hat Kunstbücher reproduziert. Also die originalen Kunstbücher wurden fotografiert, die wurden dann reproduziert und an die Verlage dann verkauft, was die Firma Thames & Hudson in England war. Dadurch kam ich natürlich in den Genuss, Englisch zu sprechen, hören, sprechen, fernschreiben, machen mit diesen großen. Und das kam mir alles zugute, ja. Und da war ich, ja, bis ich meinen Mann kennenlernte, so lange.
Da warten wir noch ein bisschen. So weit sind wir noch lange nicht. Das heißt, nach deinem Wechsel in die andere Firma warst du keine Assistenz mehr, sondern Geschäftsführerin?
Ich wurde Prokuristin. Nach einem halben Jahr wurde ich direkt Prokuristin.
Nach einem halben Jahr, meine Herren.
Ja, sah immer aus wie 18, 19 oder 20. Und wenn es zu den Banken ging, haben die immer gesagt, ja, wann kommt denn der Herr Rauleder oder der oder jenige? Oder Sie sind die Vorhut, Sie sind bestimmt die Sekretärin. Nein, ich verhandle mit Ihnen. Ne? So, und das war eigentlich immer, da gab es die Firma die Dresdner Bank in Wiesbaden, die dem Unternehmen auch sehr gewogen war. Und zu der Zeit, gerade 72, 74, 75, war ja so eine kritische Zeit im grafischen Gewerbe, in der Druckbranche, Druck- und Zeitungsbranche gewesen. Und da ging das Unternehmen nicht sehr gut. Und da gab es finanzielle Schwierigkeiten. Und da die Bank hatte auch, sagen wir mal, ein Faible für das Unternehmen, weil das immer viele Jahre sehr zufriedenstellend gearbeitet hat. Da habe ich dann mal schnell eine Andruckpresse, da gab es ja 4, weil in 4 Farben gedruckt wurde, habe ich dann mal zur Sicherheit als Sicherheit gegeben, obwohl ich ja keine Geschäftsführerin war, habe ich dann einfach gemacht und ja, war in Ordnung. Habe mein Geld bekommen, konnte meine Mitarbeiter bezahlen, 80 Männer, wieder mal die Männerdomäne, in der ich mich ja im Moment auch immer weitgehend bewege.
War das schwer für dich, in reiner Männerdomäne unterwegs zu sein?
Ja.
Weil damals andere Zeiten, ich meine 1970, das...
Unmöglich, unmöglich. Du bist als Frau ja überhaupt nicht anerkannt worden. Du musst immer die doppelte Leistung bringen, als ein Mann und hast immer nur die Hälfte verdient. Also wenn ich mir überlege, der Betriebsreiter in diesem Unternehmen von 80 Angestellten, der hat das Doppelte verdient von dem wie ich, und ich war verantwortlich für 80 Familien in dem Moment. So. Und das war aber die Zeit. Heute ist es ja im Grunde nicht mehr ganz so schlimm, aber teilweise doch noch ähnlich.
Man sagt ja, 23% beträgt die Differenz.
So ist es.
Ob es stimmt, keine Ahnung.
Ja, das kann keiner beweisen, ob es so stimmt.
Weil aber damals war es natürlich ein riesiger Ausreißer, weil Paradiesvogel, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ne?
Ja, ist richtig. Ja. Und man darf nicht vergessen, gerade in den so Mitte 70 war ja die Gewerkschaft sehr stark gewesen, und dann wurde gerade in der Zeitungsbranche wurde ja sehr oft ausgesperrt oder gestreikt. Und da war natürlich dieses Unternehmen, was aber der Zulieferer war zu den Zeitungen, oder zum Beispiel die Hertie war für uns, die Kaufhaus Hertie war ein Großkunde. Die haben ja jede Woche Anzeigen geschaltet oder Beilagen in den Zeitungen. Dafür haben wir gearbeitet, da wurden wir ausgesperrt. So, und dann bin ich dann zur Gewerkschaft in Wiesbaden und habe gesagt, das geht nicht. Ich habe Gehälter zu bezahlen, und wenn der uns aussperrt, und dann geht das nicht, und was machen wir dann? So, das habe ich nach langem Hin und Her dann wieder hinbekommen, und dann haben wir natürlich heimlich nachts gearbeitet. Ne? Alle Fenster zugeklebt, und dann haben wir den Auftrag abgewickelt, und nächsten Früh war das Unternehmen wieder leer, kein Mensch da, aber das hat man so mit Tricks. Aber das hat mir mein Vater gesagt, muss ich sagen, der hat mir gesagt, Kind, das geht nicht, die Leute haben Kinder und Familien, die haben Kosten, und ja, du hast Verantwortung für Familien. Also,
Du warst damals auch schon Kümmerer, ganz klar. Ja, aber das waren auch harte Zeiten für dich natürlich, weil du weißt ja nicht, was am nächsten Morgen passiert, ob alles vorbei ist.
Überhaupt nicht. Ja, und dann muss ich sagen, der Herr Rauli, der hat das Unternehmen, oder Klingspor, war ja Mitinhaber von der Firma Industriedienst, haben das Unternehmen dann verkauft an die Firma Besser in Siegen. Der hatte mehrere Firmen, auch Werbeagenturen, und weil es uns auch schlecht ging, und er hatte vier Unternehmen hatte er gehabt, eins ging sehr schlecht, dann hat er gesagt, übernehme ich den Industriedienst, dann deckle ich das, wie man das damals oder wie man es heute teilweise auch noch macht.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, da gab es viele Veranstaltungen mit 300 Männern und einer Frau, und die warst du. Was hat dich angetrieben? Also was war für dich der Antrieb zu sagen, also das will ich jetzt, es muss ja auch Spaß gemacht haben.
Er hat das auch, sage ja immer, es gibt Eustress und Distress, sage ich immer. Okay. Eustress ist der Wohlwollende, wenn ich etwas mache mit Überzeugung und ich habe Erfolg. Das gibt mir ja eine Befriedigung oder so. Das Privatleben war natürlich komplett passé, das ist ganz klar. Und mich hat einfach immer der Erfolg angetrieben. Ich habe gesagt, wenn du das so und so machst, und ich denke ja heute auch noch so immer über den Tellerrand, wenn ich das mache, was denkt der andere? Wie ein Schachspieler, ich sage immer, das war das Gute, dass ich im Elternhaus Schachspielen gelernt habe, was ich heute nicht mehr spiele, so muss ich auch sagen, aber gelernt habe, immer über den Tellerrand schauend und es gegenüber, wenn ich das sage, wie beurteilt er mich und wie denkt er? Wenn er dir auch nicht, man sagt immer, mein Vater hat immer, oder meine Eltern, du kannst jemanden vor die Stirne schauen, aber nicht hinter dich schauen. Der kann sehr freundlich zu dir sein, aber hat das Messer schon ausgezogen. Du musst dann immer sehr wachsam sein. Und das, glaube ich, hat mich geprägt, und dann das Helfersyndrom. Ich hatte dann Verantwortung für Menschen und habe gesagt, du hast Verantwortung, also musst du dann das Doppelte bringen, um die Verantwortung gerecht zu werden.
Wie bist du mit Intrigen umgegangen?
Bitte?
Wie bist du mit Intrigen umgegangen?
Schwierig. Ich habe gelitten. Also wenn ich merke, ich eckte an, weil ich ja bin ja im Grunde ein Sensibelchen, ne? Ich bin ja alles, was mein Gegenüber, wenn ich merke, mein Gegenüber geht's nicht gut, er ist mit dem, was ich denke, nicht einverstanden und fängt an, ein bisschen knochig zu werden, um das mal ein bisschen so auszudrücken, das hat mir dann wehgetan, weil ich gedacht habe, der hat nicht verstanden, was du sagst, das musst du anders ausdrücken. Und das hat mich beschäftigt. Ich habe die Probleme, das geht mein ganzes Leben schon so, ich habe die immer mit ins Bett genommen, bin damit morgens aufgestanden und nachts wach geworden. Wie machst du das? Wie ist das? Wie könnte das sein?
So, wie habe ich mir dein Privatleben vorzustellen? Ich sehe dich also in einem wunderschönen weißen Käfer Cabrio. Was hast du gerne gemacht, wenn du mal Zeit hattest?
Wenn ich Zeit habe, bin ich schwimmen gegangen, habe Tennis gespielt, so für den Hausgebrauch Tennis gespielt, auch nach der Büroarbeit. Da muss ich sagen, waren zwei Mitarbeiter. mit unter den Angestellten, die leidenschaftlich Tennis gespielt haben, und die Firma Industriedienst war ja in Wiesbaden der Mainzer Straße. Da war ja ein großes Schwimmbad, Hallenschwimmbad, also keine 10 Minuten entfernt. Und wir sind dann auf den Tennisplatz gefahren oder in die Tennishalle, die da naheliegend waren, haben abends noch gespielt als Ausgleich. So. Ich habe nicht gut gespielt, aber wir hatten immer viel Spaß. Hauptsächlich hinterher. Hinterher gab es noch einen Absacker oder ein Bier. Das war ja anders als heute. Da konnte man schon mal ein, zwei Bier trinken, ja, oder irgendetwas, und ist dann trotzdem nach Hause gefahren. Aber den nächsten Früh war ich wieder die Erste.
Und du bist dann auch ganz schön rumgekommen. Ne? Als Geschäftsführerin warst du ja sicherlich auch deutschlandweit dann unterwegs.
Ich war sehr viel unterwegs. Und wenn ich von den Zulieferern eingeladen wurde zum Essen, habe ich immer den Betriebsleiter mitgenommen. Damit, man hat ja schnell als junge Frau oder als Frau als solches, ist heute teilweise ja auch so, den Ruf weg. Die macht nur ein Geschäft, weil sie angebandelt hatte oder man sie angebaggert hatte. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich habe alle Geschäftsessen auf Mittag verlegt, 12:30 bis 16:00 maximal. Und habe ich immer den Geschäftsleiter mitgenommen. Den, fertig.
Der Wauwau, der Anstandswauwau.
Der war, ja. Der Henske war, hätte mein Großvater sein können, vom Alter her mal so. Und der hat mich dann richtig betüttelt. Ne? Und der hat dann gemerkt, wenn irgendwas eskaliert hat, meine jungen Leute, hat er dann gesagt, meine Herren, so, jetzt glaube ich, es reicht, wir müssen wieder in die Firma. Und das war auch gut so.
Wann bist du denn Geschäftsführerin geworden? Wie alt warst du damals?
Ich war damals 32.
Ziemlich jung.
Das war sehr jung,
ja. Wenn ich mir die Bilder so aus den 60er und 70er Jahre angucke, so Geschäftsführertreffen, hat ja jeder geraucht. Die Herren hatten viel Brisk im Haar, wenn sie noch Haare hatten, und sahen jetzt auch nicht so richtig sportlich aus und taufrisch, sondern naja, wie es halt so war.
Wie es so war. Also das ist so, wir hatten jeden Montagmorgen Sitzung. Von 9 bis 1 Stunde, das war exakt mit Uhr auf dem Tisch, also da ging das nicht anders, und die ganze Männerdomäne hat geraucht. In diesem Zimmer war etwas größer als dies, war es blitzeblau. Da gab es Kaffee, starken Kaffee, und jeder hat geraucht, und ich habe dann auch angefangen zu rauchen.
Nein.
Was ich heute nicht begreifen kann. Rauchen, puffen war das ja logischerweise, aber das musste ich mitmachen.
Sonst, das war ein Statussymbol, ganz klar.
Das ging ja nicht anders. Ja, für Schokolade, Rauchen, Whisky, Kaffee mit Rum, das musst du sagen, ja. Ja,
während der Arbeitszeit.
Während der Arbeitszeit, das war auch bei den meisten in den Schreibtischen drin, ne? Wenn Schreibtischschubfach sowas war, da war der Kaffee und Whisky oder sowas, das war damals nach dem Krieg, auch in den 70er, 80er Jahren, war das noch so ein Nachholbedarf, so ein Statussymbol, ich kann mir das erlauben.
Also ich hatte auch einige Chefs kettenrauchend, wenn du mit denen in einem Büro warst, 1 Stunde hast du wirklich gerochen, als ob du eine Nacht in der Kneipe versackt worden wärst.
Ob du an der Haut gerochen hast?
Ja, oder die ganzen Klamotten waren also völlig undenkbar eigentlich, und wunderbarerweise ist diese Zeit vorbei, und natürlich gerne filterlos und eine nach der anderen, egal ob da 20 so dabei waren oder nicht, kleine Räume, furchtbar, also grässlich.
Ja, blau. Wenn du reingekommen bist, waren die Zimmer so blau wie dieses Bild hinter dir. So ein richtiges hellblau, so wie in der Bierkneipe. War aber normal.
Ja, absolut.
Da hat keiner sich dabei geräumt. Und ich bin Gott sei Dank von dem Rauchen abgekommen. Als ich später bekam, mein Vater hatte ja Bronchialasthma, und ich habe immer gesagt, ich habe das geerbt. Und später hatte ich mal so einen wahnsinnigen Infekt, habe keine Luft bekommen. Da hat der Arzt zu mir gesagt, ich gebe Ihnen einen Rat, hören Sie auf zu rauchen, und dann werden Sie das weniger haben. Das war dann auch so. Aber ich wirklich böse da niederlag mit Fieber und keine Luft bekomme und Fenster aufgerissen und was weiß ich alles. Und das war mir eine Warnung. Ich habe gesagt, nee, so Cortison, wie mein Vater dann später nehmen musste, mit flauen, blauen Flecken zu bekommen, das wollte ich nicht. Und ich glaube, das war auch gut so. War so ein Warnschuss.
Also damals gab es keine Förderprogramme für Frauen, so musste ich ganz alleine durchboxen.
So ist
das,
das
war
richtig.
Bestimmt nicht einfach gewesen.
Nein, das war nicht einfach, ja. Aber gut, ich finde, es war auch gut so. Natürlich, es hat mein Privatleben darunter sehr gelitten, das ist ganz klar. Und der Freundeskreis ist dann auch auseinanderdividiert, weil man ja keine Zeit zueinander hatte. Samstags habe ich dann Dinge aufgearbeitet, zu denen ich Wochenende nicht kam. Dann um die Eltern gekümmert. Ja, sonntags, mittags ist man immer noch bei den Eltern angetanzt. Ich habe sehr lang zu Hause gewohnt. Dann habe ich mir eine eigene Wohnung, hatte ich dann eine kleine eigene Wohnung. Natürlich ist man sonntags, mittags zum Mittagessen zu den Eltern.
Ja, ganz klar. Und als Frau alleine eine eigene Wohnung. Oh,
das war schon schlimm. Ja, Ja, mein Vater war entsetzt, weil das Kind ausgezogen ist. Ich bin dann mit 34 ausgezogen zu Hause. Mein Vater konnte es überhaupt nicht verstehen. Der hat immer gedacht, ich hätte was gegen ihn oder gegen die Eltern und wäre nicht mehr zufrieden. Nein, ich wollte einfach auch selbstständig sein. Meine Mutter hat nie geschlafen, wenn ich so spät aus dem Büro kam. Dann hat die mir gesagt, Kind, da hast du mal aufgestanden, hast du was gegessen, wie das dann so bei Müttern ist, was alles normal ist. Ich habe gesagt, nee, das kannst du den Eltern nicht mehr antun, bin dann ausgezogen. Wobei mein Vater mir die ganze Wohnung eingerichtet hat. Erst hat er geknottert, dass ich dann ausgezogen bin. Aber immer wenn was war, war er logischerweise.
Ein gutes Herz, das muss ja.
Ja, hast du ja auch bei deinen Töchtern, oder? Ich denke, das ist alles normal.
So ganz langsam nähern wir uns jetzt Offenbach, aber vorher will ich doch noch mal fragen, wie lange bist du dann Geschäftsführerin geblieben?
Ich war 3 Jahre, 3,5 Jahre. Mhm. Wollte länger bleiben, aber dann habe ich Waldemar Klein kennengelernt. Das ist dann wieder was anderes, ich weiß.
Darüber sollten wir jetzt sprechen, wie das passiert ist. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt?
Also es war ganz eigenartig. In Wiesbaden bei der Industrie- und Handelskammer habe ich immer Vorträge gehalten. Gerade weil wir in diesem Unternehmen Industriedienst, wir hatten immer 10 bis 12 Auszubildende, Lehrlinge. Mhm. Lehrlinge, also Auszubildende gehabt und unser Hänschen war auch im Prüfungsausschuss und hat immer zu mir gesagt, Sie müssen da Vorträge halten, da haben wir ein besseres Standing bei der IHK. Es war halt damals anders als heute und das spielte da eine Rolle. Und dann habe ich mir also ein Konzept erarbeitet, mit den Herrn Hänschen durchgesprochen, was wichtig ist da bei der IHK, wo alle Firmen, also Wirtschaftsfirmen, mittelständische Unternehmen eingeladen waren. Und da war unter anderem Waldemar Klein, den ich ja nicht kannte. Und bei dem zweiten Seminar, was ich da gehalten habe, da hat er mich angesprochen, hat mich eingeladen zu einer Tasse Kaffee. Da gab es noch das schöne Café Blumen der Wilhelmstraße, wo man, ich sage mal, im Schaufenster, habe ich immer gesagt, sitzen konnte. Die hatten ja, innen war alles mit Plüsch und roten Stühlen und das war halt die Zeit so Nostalgie und Riesenfenster und dann hast du unbedingt an der großen Fensterscheibe zur Wilhelmstraße gesessen und die Leute sind da draußen mit Handschuhen und Hütchen vorbei stolziert, das war ja noch die Zeit, das fand ich traumhaft, also ich liebe ja Kaffee trinken sowieso und dann hat er also die richtigen Finger in der richtigen Wunde gehabt, was Kaffee trinken anbetraf.
Und Waldemar kam ja auch aus der gleichen Branche, der also auch aus der Druckbranche.
Aus dem grafischen Gewerbe. Er war ja Zulieferer und hatte bei der Industrie- und Handelskammer auch immer Vorträge gehalten. Und da haben wir uns aufgrund dessen dann näher kennengelernt. Und ja, dabei durfte ich einmal mit zum Biberer Berg. Ich absetze 7 Zentimeter spitz, dunkelblaues Kostüm, Bleistiftrock, abends, Flutlicht, muss man mal sich überlegen, kalt. Dünnes Kostümchen an. So, und da hat er mich abgeholt und hat gesagt, hast du keine Jacke? Nee. Warum? Weil ich wusste, also, ja, wir fahren aber auf den Sportplatz. Naja, so schlimm wird es ja nicht sein. Mhm. Dann wurde es aber schlimm. Was hat mein Mann gemacht? Natürlich bei den Kickers runter zu den Spielern, hat mir dann so eine Riesenjacke. Ich war so schmal, Kleidergröße 36, 38, also so ein Hämpfling. Ja. Und dann so eine Riesenjacke, Spielerjacke dann an. Also war mehr Jacke als Körper da drin, war aber kuschelig warm. So. Und da habe ich das erst, ich weiß nur nicht mehr, ich überlege schon die ganze Zeit oder habe schon länger darüber nachgedacht, was war das für ein Stil. Ich weiß nur, hinter mir saßen zwei Herren, der Oskar Beetz, Frankfurter Allianzversicherung in Frankfurt, hatte der ja so, war auch für Eishockey, der war so sportaffin. Ja. Und dann, der nannte sich damals Direktor von Henninger Bier. Mhm. So. Er, der Herr, wie hieß er nochmal, Götz, hatte an immer einen Trenchcoat, einen Hut auf und einen Knirps. Und der Herr Beetz war ein Jäger und war immer in Jägeroutfit gekleidet. Die saßen hinter mir und die gestikulierten so hinter mir, dass jeder gesagt hat, Waldemar, du musst die junge Frau da wegsetzen. Irgendwann kriegt die mit dem Knirps einen Schlag auf den Kopf, weil die waren ja so fanatisch. Mhm. Damals war es ja beim OFC, die Älteren waren ja noch fanatischer als die Jungen. Und das muss man einfach wissen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich nie mehr mit. Habe ich gesagt, ich muss ja Angst haben um mein Leben, dass da einer da mit dem Knirps da auf mir rumhaut. Die haben diskutiert wie die Kesselflicker. Das hast du heute nicht mehr. Aber im Nachhinein sage ich, es war schön.
Jetzt wissen wir zwei Dinge. Erstens, man kann bei der IHK sehr interessante Leute kennenlernen. So ist es, auch und zweitens, heute noch. Wir wissen jetzt, wie du zum ersten Mal zum OFC gekommen bist.
So ist es, ja.
Das ist natürlich spannend. Und dann seid ihr zusammengekommen? Und
wir sind zusammengekommen, es hat eine Weile gedauert und ich habe die OFC-Philosophie, Vereinsphilosophie überhaupt nicht nachvollziehen können, weil es für mich schon immer ein Wirtschaftsunternehmen war. Und wir haben dann immer diskutiert, wenn wir essen waren oder Kaffee trinken, wir haben dann immer OFC-Philosophie diskutiert, weil ich gesagt habe, das muss anders geführt werden und wie ihr das macht, diese Vereinsmeierei, das kann ja nichts werden, weil ich das immer anders gesehen habe, so wie ich es heute auch teilweise anders sehe. Und ja, da sind wir zusammengekommen und nach 2 Jahren hat bald mal mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Ich habe gesagt, nein.
Das habe ich jetzt richtig verstanden. Nein.
Nein. Ich wollte nicht heiraten. Mhm. Ich wollte nicht heiraten, weil ich gesagt habe, warum soll ich heiraten? Ich kann mich selbst ernähren. Ne? Hat ein Auto, ich kann mich selbst werden, eine tolle Wohnung. Ich wollte nicht. Und hat er gesagt, ja, entweder wir heiraten oder das Thema ist zu Ende. Punkt. So war er nun mal, der war ja so gestrickt, ne, wenn er was wollte. Hat auch sehr, ja, heute sagt man um mich gebackert, würde man heute sagen in der Jugendsprache. Aber er hat sich sehr bemüht und dann habe ich dann doch nachgegeben, weil er dann, habe ich aber weitergearbeitet. Ich habe noch ein halbes Jahr weitergearbeitet und dann hat er gesagt, das gibt's nicht. Bin natürlich von Wiesbaden weggezogen nach Heinstadt, also war es ja Heinstadt, nicht Hainburg. Genau, da muss man sich überlegen, es waren von Haustür, zur Firma waren es 73 Kilometer. Also bin ich morgens schon um 5:30 losgetigert und bin abends 9:30 heim. Da hat er gesagt, ja, eine Frau brauche ich nicht, die den ganzen Tag arbeitet. Und wenn dann Spiele waren, Freitagsabendspiele oder Auswärtsspiele, sagte ich, kann ich, muss arbeiten, fertig, aus. Mhm. Da hat er gesagt, das kommt nicht in Frage. Als wir dann geheiratet haben, hat er zu mir gesagt, es kommt nicht in Frage, du hörst auf zu arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht.
Schweren Herzens.
Habe noch meinen Nachfolger ausgebildet. Das habe ich gesagt, das mache ich noch, Vierteljahr mache ich noch, weil ich will das ordentlich übergeben, das Ganze. Das habe ich dann auch gemacht, aber muss leider sagen, die Firma Industriedienst ist 2 Jahre später in Insolvenz gegangen. Wenn ich heute vorbeifahre, habe ich noch Herzblut.
Okay.
Ja. Ich fahre oftmals vorbei, ich fahre dann extra ab und gucke.
Jetzt waren wir ja das eine oder andere Mal gemeinsam bei den Kickers und einmal sind wir gemeinsam in den heutigen, damals hieß er noch nicht so, Waldemar Klein, Tribüne, Block gegangen und ich war wirklich begeistert zu sehen, welchen Respekt du da empfängst von den Leuten, die dir Platz machen, auch wenn es ganz voll ist, die Kuttenträger, jeder erkennt dich sofort, man bietet dir ein Bier an, macht dich das stolz?
Doch, das mache ich stolz, weil ich sage, ich habe vermutlich alles richtig gemacht. Weil ich einfach sage, ja, man muss wissen, ich weiß, wer auf jetzigen Wald oder auf der Waldemar oder auf der Stehtribüne, gehen wir vom alten, ehrwürdigen Stadion aus, war ja ein Traum, für mich war das schönste Stadion der Welt. Ich habe da zu diesem Stadion ganz besondere Verbindungen, das ist ganz klar. Ich fand es auch familiär, ich fand es heimisch. Wenn ich da hingekommen bin, habe ich mich immer pudelwohl gefühlt und muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe nie vergessen, wer alles auf dieser Stehtribüne steht. Arbeitslose, Rentner, Sozialempfänger, auch Banker, auch ganz egal, Ärzte, Pfarrer, denke ich jetzt an unseren Pfarrer Lösch, der ja schon sein Leben lang da steht, auch in seiner Ausrüstung und allem. Ja, und da habe ich immer so Respekt vor diesen Leuten gehabt, die teilweise nicht die Butter auf dem Brot haben und haben sich das Geld vom Mund abgespart. Alle 14 Tage ein Spiel zu den Offenbacher Kickers zu gehen, zu singen, zu schreien, auch sich zu schlagen. Aber das wissen wir ja alle, zu der Zeit waren ja Schlägereien auf dem Biberer Berg auch so normal wie das OFC-Lied zu singen. Und ich habe gesagt, die haben immer 2 Stunden mal ihr Elend vergessen. Und das darf man nicht vergessen. Und dass das die Treuesten der Treuen sind, das sage ich heute noch. Ich sage das heute oft, gerade zu der jetzigen Mannschaft habe ich das zu einigen Spielern gesagt, ihr vergesst gar nicht, dass die Leute sich das auch heute noch vom Mund absparen. Dass wir ja wirklich arme...
Zum Teil schon, ganz klar.
Ja, nicht alle. Aber ich erzähle immer, ich habe da so ein Schlüsselerlebnis gehabt, auch in den späteren Jahren, auch jetzt in diesem neuen Stadion. War so ein älterer Herr, der hatte so 2 kleine Zwerge dabei, wie ich mir sage, seine Enkelkinder. Und Opa, wir haben Durst. Opa, wir haben Hunger. So. Und dann hat er gesagt, ja, wir kaufen ein Würstchen. Es wird geteilt, jeder ein halbes und ein halbes Brötchen. Ja, und dann wurde eine Limo geteilt. So. Und dann sagte dieses kleine Mädchen, also da kann ich immer fast heulen, zu dem Opa, ja, warum isst du und trinkst denn nicht? Sagt er, ich habe doch mit der Oma Kaffee getrunken. Warum?
Naja.
Warum? Weil er das Geld nicht hatte. Mhm. Er wollte seinen Enkelkindern zeigen, ich, der Opa, gönne euch alles. Und das erlebst du heute auch noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Das haben wir im alten, ehrwürdigen Stadion sehr, sehr oft erlebt und jetzt auch noch. Man muss nur mal mit offenen Augen gehen. Ich gehe auch heute oft, wenn ich auf der Haupttribüne bin und es mir manchmal da nicht gefällt, weil es da auch Menschen gibt, die ein bisschen unflätig sind und da kann ich ja so schlecht mit umgehen oder verbale Worte reden, weil da sind Kinder dabei, weil ich immer sage, wir sind Vorbild für die Kinder. Dann gehe ich rüber in Block 3, stelle mich aber an Block 2, an die Seite da. Wie du eben so schön gesagt hast, da kriege ich mein Bier oder wenn ich dann sage, nein, ich will kein Bier, ich habe gerade eben erst Kaffee getrunken. Wenn ich noch ein Bier trinke, dann komme ich nicht wieder zurück oder so. Dann gehe ich aber gerne dahin, um dieses Feeling zu haben. Und weil ich sage, auf der Stehtribüne sind die Menschen, die es mit Herz leben, dem Verein. Die leben und sterben dafür, die ziehen ihr Hemd aus. Und das ist etwas, was auch wenn du da stehst und das Spiel läuft und dir schauen sie alle nach links und alle nach rechts und die diskutieren miteinander und beschimpfen sich auch wie die Kesselflicker, den gucke ich nur immer rum und sage, hallo, bitte ruhig sein, ne? Oder so, dann, ah ja, Frau Klein, machen wir ja gleich, ne? So geht das dann heute. Aber ich sage mir, das ist das echte, das ist der echte OFC.
Man erlebt das Spiel komplett anders, wenn man auf der Stehtribüne ist, ganz klar.
Hast du ja mit mir erleben dürfen.
Ich war ein paar Mal auf der Stehtribüne, auch mit anderen Leuten. Ja. Es ist wie ein anderes Spiel. Es ist auch wie ein anderes Stadion. Und das ist also völlig unglaublich.
Dann läuft es auch auf kalten Rücken runter, wenn man muss ja ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Dann steht man da mit so Ehrfurcht da und sieht das Spiel. Und du siehst es auch wirklich anders als von der Haupttribüne aus. Und ich stehe aber noch viel lieber, stehe ich unten am Spielfeldrand. Weil dann kann ich das viel besser beurteilen. A, höre ich, was die Spieler miteinander kommunizieren, wenn sie sich mal anschreien oder macht dies oder jenes. Und du siehst es aus einer ganz anderen Perspektive. So, was wir oben sehen, wir haben ja oben Vogelperspektiven. Und das siehst du ja auch auf der Stehtribüne, auch Vogelperspektiven. Aber wenn du unten stehst, dann siehst du, dass der Schiedsrichter ja keine Eule ist mit Rundumblick, wie ich immer sage, sondern hinter ihm machen sie Zicken. Ne? Schlagen sie, spucken sie, so, da hatten wir ja schon alles. Also in die frühere Zeit, denke, hatten wir ja alles. Ich denke nur noch dran, wie man Schiedsrichter ein Spiel abbrechen wollte. Im neuen Stadion war das dann. Und dann hat er mich rufen lassen, also Frau Klein, hier ist das Megafon und jetzt gehen Sie bitte rüber auf die Stehtribüne. Entweder Sie sind 5 Minuten still oder sprechen Spiel ab. So, und mein Präsidium hat die Flucht ergriffen. Ja, hatten wir alles. Und
was haben Sie gemacht?
Was habe ich gemacht? Ich bin da rüber, quer übers Feld. Quer ist über Feld. Der Rudi Kranz, der ja auch ein Begriff ist, unsere gute Seele, der ist dann am Spielfeldrand langgelaufen. Der hatte Angst, dass mir was passiert. Und unsere Polizei, die ja auch in Zivil da ist, die haben dann gesagt, haben mich auch, wusste ich aber nicht, weil ich darüber bin, und habe dann mit dem Megafon zu unseren Fans gesagt, sie möchten bitte aufhören mit Bierbecher werfen. Die haben ja mit Feuerzeugen Bierbecher geworfen. Die waren Staatskadaune voll, also Entschuldigung, aber das muss man schon mal sagen, so betrunken, dass sie sich oben bloß alles ausgezogen haben sich auf die Balustrade gesetzt und habe ich zu einem gesagt, wenn Sie jetzt nicht runtergehen, lasse ich mir das Fluchtdorf aufmachen und hol Sie runter. Woher den Mut habe, weiß ich heute noch nicht. Heute würde ich das nie mehr machen, weil ich gar nicht mehr die Zivilcourage hätte.
Und was haben die Fans gemacht? Haben die reagiert? Oder
ja, die haben den beschimpft, die haben den runtergezerrt und dann war Ruhe. Und dann habe ich dann Megafon gesagt, wir bekommen eine hohe Strafe deswegen und wir wollen das Spiel gewinnen. Und wenn der Schiedsrichter abpfeift, bekommen wir 3 Punkte abgezogen. War Ruhe. Bin ich wieder zurück. Und dann haben mir die Knie geschlackert hinterher. Da kam ein Polizist, der immer im Privat ist, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Er sagte mir, wer mein Lieblingspolizist, weil ich ihm damals gesagt habe, kommt mein Lieblingspolizist. Und dann hat er gesagt, Frau Klein, was ist denn mit Ihnen? Ist Ihnen schlecht? Ich habe gesagt, mir zittern die Knie. Mir haben die Beine so gezittert, dass ich fast nicht laufen konnte. Mhm. Die Aufregung, der Adrenalinspiegel ging dann runter und dann war mir erst mal bewusst, was ich gemacht habe. Der hätte ja auch vor mir runterfallen können.
Nicht jeder Mann hätte das gewagt, das glaube ich auch, weil es ist eine gefährliche Situation, man weiß ja nicht, was passiert.
Ja. Das ist ja die Unbekannte. Stell dir doch mal vor, der sitzt auf dieser Balustrade, du stehst da unten und der kippt da runter und fällt vor dir hin und stirbt oder hat Hirnbruch oder irgendwas. Und dann machst du dir dein ganzes Leben Vorwürfe, hättest du. Wärst du weggeblieben, hättest du. Und das war die große Angst, die ich hinterher hatte. Was hätte passieren können, wenn? So.
Ja. Starke Frauen vor. Ganz klar.
Ja, die FAZ hat ja geschrieben, eine, die Mut hatte.
Ja. Ich habe ein schönes Erlebnis noch in der Erinnerung, was ich gerne noch erzählen wollte mit dir. Wir hatten mal im Stadion Werbeaufnahmen gemacht mit einem Sofa in Rot, glaube ich, mit dem Original DFB-Pokal. Genau, der stand auch da aus dem Fernmuseum, hatten wir uns organisiert. Und du warst auch da als Testimonial, also als Werbefigur. Und es ist eigentlich total lustig gewesen. Normalerweise brauchen wir Stunden für so eine Aufnahme, weil, und es ist heikel, schwierig und so weiter und so fort. Und es dauert ewig, bis die richtige Position gefunden wird. Ja, und ich habe es noch sehr genau in Erinnerung. Du kamst da, hast dich auf das Sofa gesetzt, peng, und es war perfekt. Da musstest du nichts mehr machen. Also die Frage dazu, warst du in einem früheren Leben Model, in deinen früheren Reinkarnationen oder wie hast du das hinbekommen? Weil es war eine Bewegung und zack, es war im Kasten.
Ja, muss ich aber auch sagen, es war ein toller Fotograf. Also zu ihm hatte ich guten Tag gesagt und habe gewusst, die Chemie stimmt. Weil er zu mir sagte, sie müssen wir nicht schminken. So, da war ja eine Visagistin dabei. Ach, hab ich gesagt, da wirst du endlich mal geschminkt, mal gucken, wie du dann aussiehst. Da denkst du, pup. Der sagt, nee, die Frau Klein bleibt gerade so, wie es hatte diesen roten Hosenanzug an, den ich heute anhabe. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, ich mache mal so zwei Aufnahmen, benehmen Sie sich so, als wäre ich nicht da. Haben wir erst furchtbar gelacht. So, und dann ist er, setzen sich hin, laufen sie, stehen sie, ist mir alles egal. Hab gesagt, ja, was soll ich machen, ne? wie ich dann halt so bin. Und er sagt, naja, setzen Sie sich mal dahin, habe ich mich hingesetzt. Sagt, dann machen wir weiter so. So. Ich weiß nicht, ich sage immer, ich war schon mal auf der Welt. Ich behaupte das immer, dass ich schon mal existent war in irgendeiner Form.
Warst du möglicherweise noch als was?
Nee.
Okay.
Nee. Aber ich behaupte immer, weil ich manchmal Begegnungen habe oder ich gehe irgendwo hin und da habe ich das Gefühl, da war ich schon mal. Warum, weiß ich nicht, aber da weiß ich, dann habe ich oder ich begegne Menschen und dann denke ich, die kennst du irgendwoher. Und wenn ich mich dann mit diesen Personen unterhalte und wir einen Austausch machen, kann ich gar nicht kennen, aber ich habe das Gefühl, es kennt. Ich weiß nicht, was es ist, aber das habe ich öfters. Und ich sage immer im Bekanntenkreis, die lachen dann schon immer, ich war schon mal da. Ich komme auch wieder auf die Welt, sage ich immer, aber da wäre schon was anders. Und dann will ich kein OFC, sage ich dann immer.
Aha. Aber ja, jetzt hast du ja quasi das Stichwort schon genannt. Ganz zum Abschluss möchte ich mit dir auch nochmal einen Punkt im OFC besprechen. Du bist ja nach wie vor Tag für Tag mit Feuereifer unterwegs für diesen Verein so seit so vielen Jahren. Und wir wissen es jetzt alle, er hat es mal wieder nicht geschafft, aufzusteigen, aus der Regionalliga rauszukommen. Wie geht es dir damit?
Ich muss sagen, eine Zeit lang ging es sehr, sehr schlecht mit mir. Also muss ich sagen, weil ich identifiziere mich zu stark mit diesem Verein. Der Verein ist ein Stück von mir. Warum auch? Weil ich musste dem Waldemar versprechen, dass weil er ja wusste, dass er von uns ging, ne, weil es ihm so schlecht ging, hat er gesagt, tu mir den Gefallen, kümmere dich um den Verein. Einer muss sich kümmern und einer muss den Weitblick behalten. Kümmer dich. Und das hat der Thomas Kalt dann auch zunutze gemacht, hat mich ja da in den Senatorenclub da aufgenommen, was ich ja auch nicht wollte.
Aufsichtsrat beispielsweise.
Waren wir ja zusammen, ne? Das muss man ja auch sagen, war eine schreckliche Zeit, eine schöne Zeit, war die schönste Zeit des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats, weil da was bewegt wurde, kann ich schon mal so sagen. Ja, und es war schon immer ein Kind von mir. Und es ist auch heute so. Und das, was ich wenn ich so das letzte Jahr nehme nur mal das letzte Jahr sehe, mit diesen Trainerwechseln und die schlechten Spiele. Und man sieht schon, dass in der 75. Minute die Mannschaft nicht die Leistung bringt, die man eigentlich im normalen Beruf auch bringen müsste, dass sie abknicken. Entweder sie haben verkehrt trainiert oder was weiß ich. Ich will mir gar nicht das Urteil erlauben. Ich bin kein Fachmann. Und das tut mir weh. Weil ich weiß, es gibt viele Menschen, die finanziell sehr viel dafür getan haben und tun und auch dieses Engagement haben, die einfach dafür leben, die brennen dafür. Und das tut mir dann weh. Und ich sage, in dieser Phase, in der wir im Moment sind oder waren, ich sag mal waren, weil ich der Meinung bin, dass wir auf einem guten Weg, das Wort mag ich schon gar nicht mehr sagen, guten Weg, weil wir ja jedes Jahr sagen, wir sind auf einem guten Weg, weil ich einfach der Meinung bin, dass das kann nicht sein, dass ein Verein mit der Tradition, mit wenig Geld, der hatte schon noch nie Geld, der Verein, das wissen wir alle, das ist ja gar kein Geheimnis, wurde schon immer beim DFB keine Lizenz bekommen, mit Gnadengesuch, was man heute gar nicht weiß, was das ist, was diesen Präsidien eigentlich verschont worden sind, was ich alles miterleben durfte. Und das tut mir weh, weil ich weiß, der Verein hat eine Basis. Eine Basis, die viel zu wertvoll ist, dass man sie einfach sagt, naja, wir machen halt Insolvenz, e.V. und GmbH, dann sind wir tot. So. Und da bin ich dagegen und das tut mir so weh. Mir tut es eigentlich weh. Und die Menschen kommen auch mit ihren Problemen, ob das die Verantwortlichen sind aus irgendwelchen Gremien, sagen, Barbara, was kannst du machen oder was können wir machen? Wobei ich mich da sehr zurücknehme, denn man heißt es dann, naja, was will sie denn? Ich war ja diese 9 Jahre im Präsidium, habe dann das abgegeben, bevor ich mein hohes Alter dann erreicht habe, weil ich dann gesagt habe, nicht, dass sie sagen, die Alte kann nicht aufhören. Ne? Weil in der Männerdomäne ist es mal so, man muss ja wissen, das Präsidium ist ja 20, 25 Jahre jünger, könnten also meine Kinder sein. Ne? Das ist aber gar nicht was Negatives, sondern ich finde es sogar gut. Ich habe es ja gern mit jungen Leuten zu tun. Aber ich denke, die müssen ihren Weg gehen. Aber das sollten sie mir eigentlich nicht antun, was sie die ganze Zeit angetan haben. Weil mich kostet, obwohl ich nicht mehr der 100% der Verantwortung bin, aber mich kostet zu viel Kraft und Schlaflosigkeit.
Aber dein Herz ist weiter dabei, auf jeden Fall.
Ja. Immer. Immer dabei.
Liebe Barbara, es war mir eine Ehre. Danke, dass du uns besucht hast hier in unserem kleinen Tonstudio hier mit den Mikros und dem Mischpult und überhaupt. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ich war sehr gerne hier und es hat mir auch viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, danke, danke. Liebe Freunde, wir hören uns dann auch bald weiter. Oder wieder, Entschuldigung. Das war nämlich unser EVO-Podcast. Wieder ganz ohne künstliche Intelligenz mit Barbara Klein. Schickt uns eure Eindrücke, sagt, wie ihr den Podcast findet und gerne auch, wo ihr ihn gehört habt. Ihr findet uns auf der EVO-Homepage evo-ag.de, auf Spotify, auf Apple Podcasts und Google Podcasts. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Macht es gut, macht es besser. Bis zum nächsten Mal. Eure EVO und eure Barbara Klein.
Tschüss. Danke. Tschüss.